HR Info. Bilanz.
Mit Lars Hofmann. Heute geht es um ein 150-jähriges Jubiläum und um einen Neuanfang. Die Lokführergewerkschaft GDL gilt als eine der ältesten Gewerkschaften in Deutschland und sorgt im hohen Alter immer wieder für viel Wirbel. In Frankreich ist ein Neuling ins Präsidentenamt gewählt worden und sorgt damit bei der Wirtschaft hierzulande für Erleichterung. Dabei sind auch hier Konflikte abzusehen. 150 Jahre GDL, Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Das hat die Gewerkschaft in dieser Woche in Ludwigshafen, ihrem Gründungsort, gefeiert. Mit dabei war natürlich auch GDL-Chef Klaus Weselski, der im Amt bestätigt wurde. Die GDL ist in der Wahrnehmung vieler Menschen eine besondere Gewerkschaft, eine besonders harte Gewerkschaft. Mit vielen Streiks in den letzten Jahren hat sie immer wieder für Unmut nicht nur bei der Bahn, sondern auch bei vielen Fahrgästen gesorgt. Andererseits hat es die GDL geschafft, sich als Verhandlungspartner bei der Bahn durchzusetzen und sich auch einen gewissen Respekt zu erarbeiten. Hagen Lesch vom IW, dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, beschäftigt sich mit Gewerkschaften und dem Verhältnis zwischen ihnen und den Arbeitgebern. Ich habe ihn gefragt, ob er Klaus Weselski und der GDL zum Jubiläum gratulieren kann.
Also zu einem Jubiläum kann man natürlich gratulieren. Die GDL gehört zu den ältesten deutschen Gewerkschaften, bezeichnet sich selbst sogar als die älteste deutsche Gewerkschaft. Und die GDL hat es auch in den letzten Jahren geschafft, eine doch tarifpolitisch eigenständige Marke zu werden. Insofern kann man für diesen Teil sicherlich gratulieren.
Für diesen Teil können Sie gratulieren. Wozu wollen und können Sie nicht gratulieren?
Ja, man muss natürlich, Sie haben das schon angedeutet, auch im Auge behalten, dass der Preis für die Profilierung der GDL schon hoch ist, weil wenn die GDL als Lokführergewerkschaft streikt, dann ist natürlich nicht nur der Verhandlungspartner Deutsche Bahn oder auch private Schienenverkehrsunternehmen sind betroffen, sondern natürlich auch Kunden. Und die Tarifauseinandersetzungen, die wir seit 2007 erleben, die sind natürlich schon hart und im Gedächtnis aller Bahnkunden tief eingegraben. Und das ist natürlich etwas, was, wie Sie das auch schon gesagt haben, sicherlich etwas Schatten auf die Veranstaltung wirft. Aber ich glaube, die letzte Tarifrunde hat auch gezeigt, dass die Tarifpartnerkultur zwischen GDL und Bahn sich gewandelt hat. Und insofern habe ich auch die Hoffnung, dass wir in Zukunft etwas harmonischere Tarifverhandlungen haben werden.
Sie sagen, da hat sich etwas geändert. Man hat, glaube ich, akzeptiert bei der Bahn, dass die GDL als Verhandlungspartner jetzt zumindest da ist. Wenn man nochmal in die Geschichte guckt, 150 Jahre GDL, das hat als Verein Deutscher Lokomotivführer im Jahr 1867 angefangen. Die IG Metall hat im letzten Jahr gerade mal 125 Jahre gefeiert. Woran liegt es, dass die GDL sich so lange gehalten hat? Ist das Zufall oder liegt es daran, dass es einfach diese Berufsgruppe noch fast unverändert, wenn man mal jetzt von Dampfloks und ICEs absieht, existiert?
Also es ist sicher das Spezifische einer Berufsgruppe eben, deren Berufsbild sich ja nicht so gewandelt hat im Laufe dieses langen Zeitrahmens. Die GDL ist als Gewerkschaft natürlich auch lange Zeit eine Gewerkschaft gewesen, die mit anderen Gewerkschaften kooperiert hat, nämlich mit den Vorläufergewerkschaften der heutigen Eisenbahnergewerkschaft EVG, nämlich mit der Transnet und auch der GdBA. Sie ist Mitglied im Deutschen Beamtenbund und als solche eben lange Zeit in einer Tarifgemeinschaft eben mit anderen Gewerkschaften in den Verhandlungen angetreten. Der Prozess, dass die GDL sozusagen als eigenständige Kraft auftritt und auch eigene Tarifverträge schließen will, den haben wir ja erst seit 15 Jahren.
Und das ist ja auch genau der Punkt, da hat sich ja etwas verändert. Klaus Weselski, der Vorsitzende der GDL, sagt, die, die jetzt in der Politik beklagen, es werde von Berufsgewerkschaften wie eben der GDL gestreikt und zu viel gestreikt, die seien eigentlich selbst dafür verantwortlich.
Die GDL ist eine Gewerkschaft, die 1867 gegründet worden ist und die Lokomotivführer waren ab der 30er Jahre und auch schon davor in einem beamtenähnlichen Status und ansonsten immer als Beamte unterwegs. Die Lokführer in den alten Bundesländern sind zu 100% verbeamtet gewesen. Und als wir 1990 vereinigt wurden, war auch das Ziel der GDL, die Lokomotivführer in den neuen Bundesländern zu verbeamten. Wäre das geschehen, hätten wir weder Streiks noch irgendeine Sorge. Denn der höchste soziale Status ist nun mal, Beamter zu sein. Und damit ist auch das Streikrecht geklärt. Die Bundesregierung war es, die im Jahre 1993 entschieden hat, die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn zu privatisieren und die Beamtenlaufbahn zu schließen. Das heißt, Lokführer sind erst ab 1993 regulär im Tarifstatus gewesen. Und erst in diesem Prozess ist die GDL als Gewerkschaft in die Situation gekommen, ihre Rechte, ihre Mitglieder auch mittels des Streikrechts verteidigen zu müssen. Und man kann nun mal nicht den Beamtenstatus wegnehmen, das Streikrecht damit eröffnen und anschließend, nur weil es etwas wehtut, behaupten, dass das Streikrecht über die Maßen strapaziert wird.
Hagen Lesch vom arbeitgebernahen IW in Köln beschäftigt sich mit Gewerkschaften und ihrem Verhältnis zu den Arbeitgebern. Herr Lesch, mit Blick auf die Streiks der Berufsgewerkschaften in den letzten Jahren, ob von Piloten oder Lokführern, klagt man da jetzt über die Geister, die man eigentlich selbst gerufen hat?
Das klingt auf den ersten Blick ja ganz plausibel. Allerdings muss man ja schon eins im Auge behalten. Wir haben bei der Bahn zwei Gewerkschaften, die durch die Bahnreform betroffen worden sind. Eben die große Eisenbahnergewerkschaft EVG und eben auch die kleinere GDL. Und die Art des Umgangs mit der Bahnreform ist ja schon recht unterschiedlich. Übrigens hat die Bahnreform in der Tat zu einer Statusverschlechterung von Lokführern geführt. Man hat den Beamtenstatus nicht nur verloren, sondern auch sicherlich Privilegien, die mit dem Beamtenstatus verbunden sind. Gleichwohl traf das ja auch die in der damaligen Transnet, also der Vorläuferin von der EVG organisierten Lokführer. Und die Frage ist, geht man damit konsensual um oder nicht? Es hat gerade im Umgang mit den Bahnreformen eben unterschiedliche Auffassungen gegeben zwischen den Gewerkschaften Transnet und GdBA auf der einen Seite und der GDL auf der anderen Seite. Die beiden Erstgenannten waren halt eben konsensualer, wollten halt mitgestalten, haben auch eingesehen, dass es zu Statusverschlechterungen kommt. Auf der anderen Seite eben die GDL, die das weniger eingesehen hat. Und ich glaube, das ist auch das Markenzeichen, was wir schon angesprochen haben, der GDL. Eine Gewerkschaft, die eben Kante zeigt sozusagen, die eben versucht, für ihre kleinere Klientel wirklich ein Maximum rauszuholen. Das ist das, was dazu geführt hat, dass die GDL eigenständig wird. Ob das so sein muss, ob das jetzt wirklich die zwingende Folge einer Bahnprivatisierung ist, das lasse ich mal unkommentiert. Das, glaube ich, dieses Bild soll sich jeder selber machen. Wichtig ist aus meiner Sicht darauf hinzuweisen, man kann es anders gestalten und das hat eben die EVG gezeigt, beziehungsweise ihre beiden Vorgänger Transnet und GdBA.
Allerdings hat diese Gewerkschaft bzw. auch die Vorgängergewerkschaft wie andere große Gewerkschaften, Verdi, die IG Metall, IG BAU, in den letzten Jahren auch deutlich Mitglieder verloren. Gerade die Berufsgewerkschaften GDL, Marburger Bund für die Ärzte oder Cockpit bei den Piloten betonen, dass das bei ihnen nicht so ist, dass sie einen vergleichsweise hohen Organisationsgrad bei ihren Mitgliedern in ihren Berufsgruppen, die sie vertreten haben. Woran liegt es, dass diese Berufsgewerkschaften es da vielleicht, ich sag mal, leichter haben, wirklich die Leute zu mobilisieren?
Das ist ja gerade der Vorteil dieser wenigen Berufsgewerkschaften, die so schlagkräftig sind. Sie hatten bereits Verbandsstrukturen. Bei den außerhalb der GDL, bei den anderen genannten Berufsgruppen bestanden ja Berufsverbände, die sich dann zu Gewerkschaften gewandelt haben. Ein starkes auch Bewusstsein einer Berufsgruppe, die ja auch relativ homogen geblieben ist. Die Lokführergruppe ist homogen, die Piloten auch, die Ärzte auch. Das sind homogene Berufsgruppen, die sie sehr gut berufsständig organisieren können, hohe Identifikation, homogene Interessen und das sind Gruppen, die man sehr gut eben in solchen kleinen Gewerkschaften organisieren kann. Und wenn man es dann als kleine Gewerkschaft schafft, sozusagen einen Vorteil für diese Gruppen rauszuhandeln oder rauszuholen, dann ist natürlich auch die Bereitschaft da, sich solchen Berufsgruppen anzuschließen. Das ist natürlich in der Großgewerkschaft viel, viel schwieriger, weil eine große Gewerkschaft, Sie können auch Verdi nehmen, die über 1000 Berufsgruppen organisiert, natürlich einen Ausgleich zwischen diesen vielen Berufsgruppen vornehmen muss, in der aber auch ein Solidarprinzip gilt, nämlich die Starken holen auch etwas für die schwächeren Berufsgruppen heraus, weil das muss man ja auch sehen, nicht jede Berufsgruppe hat eine solche Streikmacht, wie es Piloten oder Lokführer oder auch Ärzte haben. Und dieses Solidarprinzip ist in der Tat schwerer zu organisieren als eben diese Klientelpolitik. Deswegen ist es auch in gewisser Weise bedenklich, wenn diese Spartengewerkschaften systematisch mehr rausholen würden als eben Branchengewerkschaften, weil dann natürlich Nachahmungseffekte auftreten könnten. Wenn man sieht, die Lokführer haben immer mehr als der Rest, dann können sich natürlich auch andere Berufsgruppen überlegen, ob sie dem Vorbild der Lokführergewerkschaft folgen und dann auch eine eigene Gewerkschaft bilden.
GDL-Chef Klaus Wieselski wehrt sich gegen den Vorwurf, Berufsgewerkschaften seien unsolidarisch.
Denn es sind die Arbeitgeber gewesen, die in den letzten 30 Jahren die Arbeitswelt total verändert haben. Die Arbeitgeber haben die Produktionsprozesse auseinandergerissen, haben ausgelagert, haben jede Woche auf der grünen Wiese eine neue GmbH gegründet. Einhergehend mit dieser Neugründung war immer eine Absenkung des Einkommensniveaus verbunden. Und daran ist es nicht verwunderlich, wenn wir 1993 privatisiert und liberalisiert worden sind und feststellen durften, dass dann Lokomotivführer für 40% niedrigeres Einkommen als bei der Deutschen Bahn AG. Und das können Sie mir glauben, das war damals nicht hoch. Das waren 2.150 Euro brutto bei der Deutschen Bahn und jetzt müssen Sie davon 40% abziehen. So eine Entwicklung, so ein Lohndumping mit einer Liberalisierung verknüpft, war Programm in unserem Lande. Und die einzigen, die dagegen halten können, sind gut organisierte Gewerkschaften wie die Berufsgewerkschaften, zum Beispiel eben die GDL wie Cockpit oder auch UFO. Also diejenigen, die die Arbeitswelt zerlegt haben zu ihren Gunsten, die Einkommen nach unten gefahren haben, die kriegen natürlich nun langsam die Stäubchen, wenn sie sehen, dass es Gewerkschaften gibt, die die Kraft aufbringen, den Prozess ins Gegenteil zu kehren. Und es wird immer wieder behauptet, es gäbe nur Unfrieden in den Betrieben. Wir sehen etwas anderes. Jede Einkommenserhöhung, die die Lokführer erstreikt haben, haben zum Schluss alle Eisenbahner in dieser Deutschen Bahn AG oder auch in anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen bekommen. Und das nenne ich Solidarität. Und zwar deshalb, weil die Schwächeren, die sich nicht mehr manifestieren können, von uns mit nach oben gezogen werden.
Soweit Klaus Weselski. Herr Lesch, sind die als unsolidarisch verschrienen Berufsgewerkschaften am Ende vielleicht gar nicht so unsolidarisch?
Natürlich weckt der Abschluss einer Berufsgewerkschaft Begehrlichkeiten bei einer Branchengewerkschaft beziehungsweise bei den Berufsgruppen, die diese Branchengewerkschaft vertritt. Und das ist auch richtig, was Herr Weselski sagt. Bei der Tarifrunde 2014-15 gab es einen Abschluss mit der EVG. Anschließend hat dann die GDL verhandelt. Die GDL hat im Prinzip, was so Lohnerhöhungen anbelangt, das bekommen, was die EVG bekommen hat, hat aber dann noch etwas draufgesetzt, nämlich eine Arbeitszeitverkürzung bekommen, die dann jetzt in der letzten Tarifrunde 2016-17 auch der EVG angeboten werden musste, sozusagen von der Bahn. Das ist übrigens ein Beispiel dafür, wie sich solche Gewerkschaftskonkurrenz aufschaukeln, hochschaukeln kann. Und wenn das permanent passiert, ist das ein Problem für ein Unternehmen. Und dann ändert sich natürlich die Gangart aller Gewerkschaften. Jetzt kann man natürlich aus Gewerkschaftssicht sagen, das ist doch toll. Und dann holen die Gewerkschaften endlich mehr raus, als sie bisher herausgeholt haben. Aber ich glaube, wenn man gerade auf die Bahn oder auch auf die Lufthansa die Probleme, die dieses Unternehmen hat, schaut und dann zu sagen, es ist toll, wenn Gewerkschaften sich jetzt ständig hochschaukeln, da weiß ich nicht, ob das langfristig wirklich so gut ist, weil es den Bestand der Unternehmen natürlich gefährdet.
Müssten Arbeitgeber, Verbände, Unternehmen nicht auch ein Interesse an starken, an gut organisierten Gewerkschaften haben, schlicht und ergreifend, um auch wirklich Verhandlungspartner zu haben, die das Mandat der Mitarbeiter haben?
Natürlich haben Arbeitgeberverbände ein Interesse an einem Verhandlungspartner, also an organisationsfähigen Gewerkschaften. Ein Problem entsteht natürlich dann, wenn es sich um Gewerkschaften handelt, die weniger konsensual verhandeln, wie das ja eigentlich für die deutschen Arbeitsbeziehungen charakteristisch ist, sondern konfrontativ handeln. Und ein Problem ist natürlich insbesondere auch dann da, wenn Arbeitgeber mit mehreren konfrontativ handelnden Gewerkschaften letztlich Tarifverträge aushandeln müssen. Schönes Beispiel, natürlich ist auch die IG Metall keine Schmusegewerkschaft, sondern auch sie ist nicht unbedingt konsensual, also sie geht auch schon mal auf Konfrontation. Nur, sie verhandeln in der Fläche in der Metallindustrie, dann haben sie auch Warnstreiks und haben auch Produktionsausfälle, aber dann kommt es zum Abschluss und sie haben Ruhe für eine bestimmte Zeit, nämlich so lange, wie der neue Tarifvertrag gilt. Das ist anders, wenn sie mehrere Gewerkschaften haben und dann eben wie die Deutsche Bahn mit der ersten abgeschlossen hat, aber dann immer noch der Streikgefahr der zweiten Gewerkschaft auseinandergesetzt ist. Das Extrembeispiel ist ja die Lufthansa, wo wir seit Jahren Tarifauseinandersetzungen verschiedener Gewerkschaften erleben. Und genau das ist das, was Arbeitgeberverbände nicht wollen. Hier hat allerdings die Bundesregierung mit dem Tarifeinheitsgesetz einen Versuch unternommen, solche Entwicklungen eben der sich kumulierenden Konfrontation einzufangen.
Genau dieses Tarifeinheitsgesetz sorgt bei Klaus Weselski zum Beispiel auch für Sorgenfalten auf der Stirn. Er sagt, auch jetzt im Jubiläumsjahr seiner Gewerkschaft, das Gesetz sei verabschiedet worden, um eben Gewerkschaften wie die GDL klein zu halten.
Das ist der Hauptgrund, warum die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sofort die Klage gegen das Tarifeinheitsgesetz erhoben hat. Denn es beeinträchtigt unsere Koalitionsfreiheit und es dient dem Ziel, die GDL als gut aufgestellte Gewerkschaft mit 80% Organisationsgrad zu vernichten. Wenn Sie das realistisch betrachten und sehen, dass die Gewerkschaftsbewegung im Prinzip in den letzten 30 Jahren einen Niedergang hatte, dann wissen Sie auch, dass Berufsgewerkschaften vielleicht nicht das allein glücklich machende Modell sind, aber dass die Großgewerkschaften, die wir in den letzten Jahrzehnten hier erlebt haben, bestimmt nicht dafür sorgen werden, dass genügend Mitglieder in Gewerkschaften sind und die Kraft entfalten können, ihre Interessen selbst zu vertreten. Daher hat der Bundesvorsitzende der GDL einen Wunsch. Und der Wunsch ist, auch die nächsten 150 Jahre die Lokführer ihre Geschicke selbst regeln zu lassen. Sie gehen verantwortungsvoll damit um und sie sorgen dafür, dass gute Arbeit und ehrenwerte Berufe auch entsprechend entlohnt werden.
Im Laufe des Jahres, wahrscheinlich im Herbst, wird das Bundesverfassungsgericht ja noch entscheiden, ob dieses Gesetz tatsächlich verfassungskonform ist oder nicht. Klaus Wieselski wünscht sich weitere 150 Jahre, in der die Gewerkschaft für Lokführer Tarifbedingungen, Arbeitsbedingungen aushandeln kann. Glauben Sie, dass er diese 150 Jahre für seine Gewerkschaft bekommt?
Also eine etwas ironische Bemerkung, ob es in 150 Jahren noch Lokführer gibt oder die Züge nicht schon in 15 Jahren selbstfahrend sind und dieses Berufsbild verschwindet, ist natürlich eine Sache, die jetzt aber natürlich unabhängig davon ist, was das Tarifeinheitsgesetz mit der GDL anstellt. Also ich gönne dem Herrn Wieselski, dass er seine Gewerkschaft noch lange hat und ich gönne ihm auch, dass er noch lange Lokführer hat. Aber sagen wir mal, rein vom Strukturwandel her ist das keinesfalls sicher. Das Tarifeinheitsgesetz wird häufig als Lex GDL bezeichnet. Ne? Es soll sozusagen die GDL einfangen. Da ist auch sicherlich ein Stück dran, weil die GDL natürlich eine der Gewerkschaften ist, die dieses Gesetz einfach provoziert haben durch ihr Auftreten. Ich glaube aber, dass die GDL ihren Platz hat. Das sehen Sie allein schon daran, dass die Deutsche Bahn bei dem Abschluss 2014-15 der GDL den Status des Tarifverhandlungspartners bis 2020 zugesichert hat. Im Gegenzug hat übrigens die GDL der Bahn ein Schlichtungsabkommen zugesagt. Und genau dieses Schlichtungsabkommen hat in der letzten Tarifrunde dazu geführt, dass wir mal ohne Streiks einen Tarifkonflikt bewältigt haben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil das Gesetz, das Tarifeinheitsgesetz, damit indirekt befriedet hat und indirekt gewirkt hat. Ein großer Erfolg des Gesetzes, das sollte man nicht kleinreden. Die GDL wird auch in Zukunft ihren Platz haben als eigenständige Kraft, weil die Bahn gar nicht umhinkommt, die GDL als Tarifverhandlungspartner ein Stück weit anzukommen, weil der Betriebsfriede wäre ja nachhaltig gestört, wenn man eine doch so gut organisierte Gewerkschaft, zumindest in bestimmten Berufsgruppen gut organisierte Gewerkschaft, schlicht und ergreifend ignorieren würde. Das kann sich die Bahn als Unternehmen überhaupt nicht leisten. Insofern gehe ich davon aus, dass die GDL auch in Zukunft ein Akteur sein wird, aber sie wird ein disziplinierter Akteur sein, weil die GDL natürlich schon darauf achten muss, den Bogen nicht zu überspannen. Es ist relativ unklar. Ich sehe im Moment nicht, dass die Zukunft der GDL gefährdet ist. Im Moment ist, glaube ich, keine der jetzt agierenden Spartengewerkschaften durch das Gesetz im Bestand bedroht gewesen. Alle Gewerkschaften, ob das jetzt der Marburger Bund oder auch die Vereinigung Cockpit sind oder UFO, die Flugbegleiterorganisation, alle haben Tarifverhandlungen geführt seit Verabschiedung des Tarifeinheitsgesetzes. Und ich gehe auch davon aus, dass es in Zukunft passieren wird.
Vielen Dank. Das war Hagen Lesch vom IW, dem Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, zu 150 Jahre Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer.
HR Info. Bilanz.
Dass in Frankreich mit Emmanuel Macron, ein wirtschaftsliberaler EU-Freund, die Präsidentenwahl gewonnen hat, kommt bei der hessischen Wirtschaft gut an. Die Erleichterung ist groß. Ist Frankreich doch ein wichtiger Handelspartner für hessische Unternehmen. Doch darüber hinaus wird auch gefordert, dass Macron Frankreich möglichst bald reformieren müsse. Astrid Rasch über die Erwartungen der hessischen Wirtschaft.
Der deutsch-französische Wirtschaftsmotor soll wieder stärker zünden. Das erhoffen sich die deutschen Unternehmer vom neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der 39-Jährige ist mit einem europafreundlichen, wirtschaftsliberalen und sozialen Programm angetreten und grenzte sich damit klar ab von seiner rechtsextremen Konkurrentin Marine Le Pen. Sie hätte Frankreich Abschottung in der Wirtschaftspolitik und eine Abkehr von der EU verordnet. Ein Horrorszenario, sagt Utz Tillmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands der chemischen Industrie.
Naja, die Leute haben natürlich jetzt nicht nur wegen der wirtschaftlichen Lage Sorgen gehabt, sondern vor allen Dingen wegen der politischen Auswirkungen, wenn Frau Le Pen die Präsidentschaft gewonnen hätte. Das hat eigentlich die Leute am meisten nervös gemacht, weil damit ja das Projekt Europa und der Euro auf dem Spiel standen.
Denn der europäische Binnenmarkt und die enge Vernetzung mit der französischen Wirtschaft sind lebensnotwendig für die hessischen Unternehmen. Frankreich ist Hessens drittgrößter Handelspartner in den wichtigen Industriezweigen Chemie, Pharma und Maschinenbau. Auch der Verband der Maschinenbauer ist erleichtert.
Hessen ist ein Industrieland, nicht ganz so bedeutend wie Württemberg und Nordrhein-Westfalen, aber dennoch sind hier viele Unternehmen, auch kleine und mittelständische Unternehmen, die einen intensiven Warenaustausch mit Frankreich betreiben, sprich Produkte dorthin verkaufen. Insofern ist das für die hessischen Unternehmen, für die hessische Bevölkerung ebenso wichtig wie für die Bundesbevölkerung im Durchschnitt.
Sagt VDMA-Chef Thilo Brotmann. Macron ist ein Hoffnungsträger, findet Stefan Höhl, Arbeitsmarktexperte bei der Hessischen Unternehmervereinigung VHU.
Die Hoffnungen sind, dass Frankreich stärker wird und Strukturreformen, wie sie Deutschland Anfang der 2000er, Mitte der 2000er Jahre durchgeführt hat, sind sicherlich ein unverzichtbares Element.
Eine Agenda 2010 in Frankreich? Nicht wenige in der Wirtschaft fordern das. Frankreichs Arbeitsmarkt gilt als starr und wenig flexibel. Ex-Wirtschaftsminister Macron will das ändern. Das Arbeitsrecht lockern, 120.000 Stellen im öffentlichen Dienst streichen und 60 Milliarden Euro einsparen. Doch das Kürzen sozialer Errungenschaften löst in Frankreich leicht Proteste aus. Schon zig Vorgängerpräsidenten bissen sich etwa an der Abschaffung der 35-Stunden-Woche die Zähne aus. Eine Herausforderung für Macron, der schon jetzt bei vielen Linken alles andere als beliebt ist. Und eine Gefahr, sagt der Chefökonom der DZ-Bank Stefan Bielmeier.
Wenn wir jetzt keine deutliche Besserung bekommen, dann liegt natürlich die Gefahr darin, dass in 5 Jahren bei den nächsten Wahlen natürlich genau diese Parteien noch mehr Zuspruch bekommen, weil eben die reformorientierten Kräfte doch keine Besserung gebracht haben.
Tatsächlich holte der rechtsextreme Front National schon bei dieser Stichwahl rund 1/3 der Stimmen, so viel wie nie zuvor. Die deutsche Wirtschaft ist sich einig. Macron sei eine gute Wahl, weil er die EU stärken will. Aber gerade in der heimischen Wirtschaft müsse er seine Hausaufgaben machen, auch gegen Widerstände. Dann, so hoffen sie, könnte der deutsch-französische Wirtschaftsmotor neue Arbeitsplätze schaffen und den Rechtspopulismus endgültig abhängen.
Astrid Rasch über die Erleichterung in der hessischen Wirtschaft, aber auch über die bleibende Skepsis nach Emmanuel Macrons Wahlsieg in Frankreich. Ein Thema könnte aber trotzdem zu Konflikten führen. Bei allen Bekenntnissen Macrons zu Europa. Er will teilweise sogar mehr Europa, als beispielsweise der Bundesregierung lieb ist. Er will, dass die Länder der Eurozone gemeinsam für Schulden einstehen, mit sogenannten Eurobonds. Franka Wels darüber, wie das an der Börse in Frankfurt ankommt.
Totgesagte leben länger, so auch die Eurobonds-Diskussion. Mit solchen Anleihen könnten sich Länder der Eurozone Geld am Kapitalmarkt leihen, zu einem einheitlichen Zinssatz, der tagesaktuell an den Börsen gehandelt würde. Bisher zahlt etwa Griechenland extrem hohe Zinsen für seine Schulden, Deutschland dagegen sehr niedrige. Robert Halver, Chefanlagestratege der Baader-Bank, hält nichts von Eurobonds.
Es ist wichtig, dass das Leistungsprinzip in Europa aufrechterhalten bleibt. Wenn es so aussieht, dass wir Eurobonds haben, wo also starke Partner Holland, aber vor allen Dingen Deutschland mit höheren Zinsen dafür bürgen müssen, dass andere weiterhin einen sehr laxen Umgang mit Verschuldung machen, ist das kein Leistungsprinzip.
Haften für diese Eurobonds würde die gesamte Eurozone. Also alle Länder würden garantieren, dass die Schulden auch zurückgezahlt werden. Auch die Bundesregierung lehnt dieses System strikt ab. Stefan Bielmeier ist Chefvolkswirt der DZ-Bank. Er kann das nachvollziehen.
Man muss auch letztendlich sehen, dass natürlich solche Ideen eigentlich immer zu Lasten des wirtschaftlich Stärkeren geht. Eine stärkere Gemeinschaftung geht natürlich tendenziell zu Lasten Deutschlands. Und das ist natürlich entgegen der deutschen Interessen.
Eine erneute Krise oder gar der Zerfall des Euroraums wäre allerdings auch nicht im deutschen Interesse. Thorsten Windels ist Chefvolkswirt bei der NordLB. Er wünscht sich eine offenere Diskussion über Reformen der Eurozone.
Diese, sagen wir mal, Kleinkrämerei, die da jetzt gerade stattfindet, um diese Zinsvorteile zu schachern, das ist, glaube ich, auch nicht mal der Führungsrolle Deutschlands angemessen, die wir eben in Europa zurzeit haben.
Auch Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der HSH Nordbank, hält eine Ablehnung von Eurobonds aus Prinzip für wenig sinnvoll.
Eurobonds ist auch nicht gleich Eurobonds. Eurobonds heißt auch nicht automatisch Vergemeinschaftung von Schulden. Da gibt es durchaus differenzierte Modelle.
So könne die Teilnahme am Projekt Eurobonds an bestimmte Bedingungen geknüpft werden. Etwa, dass jedes Land sich nur bis zu 60% seiner Wirtschaftsleistung mit Eurobonds verschulden dürfte. Alle Schulden, die über diese Grenze hinausgingen, müssten die betroffenen Länder eigenständig finanzieren. Das könnte zu mehr Schuldendisziplin führen. In Teilen trägt die Eurozone finanzielle Risiken schon jetzt gemeinsam. Der Rettungsmechanismus ESM gibt bereits seit 2012 Anleihen aus, für die alle Euro-Staaten gemeinsam bürgen. Er wurde als Reaktion auf die Finanz- und Schuldenkrise ins Leben gerufen. Derzeit erholt sich die Wirtschaft in der Eurozone. Deshalb solle die Politik jetzt über langfristige Lösungen nachdenken, bevor womöglich die nächste Krise ansteht, meint Cyrus de la Rubia von der HSH Nordbank.
In der Krisensituation, wo ein falscher Schritt sofort den Zusammenbruch auslösen könnte, da wird es dann tatsächlich schnell hinauslaufen auf eine Transfergemeinschaft, wo Deutschland die Schulden von den Südländern trägt. Aber in einer stabilen Situation kann man viel sachlicher über diese Instrumente nachdenken und da was konzipieren, was auch wirklich in 10 Jahren auch noch Bestand hat.
Über das Thema Eurobonds wird in den kommenden Monaten wohl noch gestritten werden. Ein Beitrag von Franka Wels. Und das war's in der Sendung H-Info Bilanz. Mein Name ist Lars Hofmann.